In unserem Thema, die Gemeinde Jesu, man kann ruhig sagen, wenn wir müssen beurteilen, was ist für ein lebendig, heilig, allmächtig Gott? Was ist sein Herzensanliegen? Was ist ihm in Bezug auf die Erde, wo wir drauf leben, in der jetzigen Zeit, was ist ihm am allerwichtigsten? Ist es in keiner Art und Weise übertrieben, wenn wir sagen, aufgrund von der Schrift, sein Herzensanliegen, sein Allerwichtigste, ist Gemeinde Jesu Christi. Das kann man... Entschuldigung, ja, ich sollte ja umstellen auf Hochdeutsch. Das können wir mit Sicherheit sagen. Für Gott ist das das Wichtigste, das Herzensanliegen, die Gemeinde. Und die Gemeinde, wie sie die Bibel definiert. Wir haben ja das letzte Mal, die zwei letzten Male, das versucht, auf eine einfache Weise zu definieren. Und ich denke, so einfach wie das ist, aber es ist wirklich die Grundlage. Die Gemeinde Jesu ist eine Gruppe von Menschen, von ganz speziellen Menschen, von Wiedergeborenen, von Kindern Gottes, die sich trifft, die sich regelmäßig trifft, die sich kennt, die füreinander da ist. Ich finde keine Stelle in der Bibel, die etwas anderes sagt. Im Gegenteil, ganz intensiv, das Bild vom Leib. Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4, 11 und folgende. Dass wir zusammengefügt werden, dass Gott Gaben gegeben hat. Wir sind zusammengefügt zu einem Leib mit dem Ziel, zu wachsen auf Christus hin. Was heißt das eigentlich, auf Christus hin wachsen? Das ist ja eines der wichtigsten Gründe für die Gemeinde, der Ziele der Gemeinde, dass wir alle wachsen und reifen können, Frucht bringen können. Vielleicht schlagen wir rasch auf Epheser 4, 11 und folgende. Eine überaus wichtige Stelle in unserem Thema. Epheser 4, 11 bis 16, wo es darum geht, wo der Apostel Paulus zeigt den Ephesern, dass alles, was die Gemeinde betrifft, was die Gemeinde braucht, von Gott abhängt. Dass er der Geber ist der nötigen geistlichen Infrastruktur, damit Gemeinde Gemeinde sein kann. Da muss Gott geben. Darum wird in diesen auch vorhergehenden Versen geht es immer um das Geben, um Gabe oder Geben. Und Christus hat sein Werk vollendet. Er ist nicht nur aufgestiegen, um zu geben, er ist auch in die tiefsten Orte der Erde hinuntergestiegen, um zu bereiten, damit er Gefangene in die himmlischen Regionen führen kann. Seien das die Gestorbenen oder seien das wir, die wir noch leben, dass er uns in die himmlischen Orte führen kann und uns Gaben geben kann. Und Gaben gemeint für die Gemeinde. Und dann erwähnt er diese Gaben im Vers 11. Und er hat etliche als Apostel gegeben. Es geht um das Geben, was Gott tut. Und etliche als Propheten. Und wir wissen heute, dass das Fundament war, dass Gott Apostel und Propheten gegeben hat. Diese Apostel und Propheten haben das Wort Gottes uns hinterlassen. Gott konnte sie brauchen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Aber durch Menschen. Es brauchte qualifizierte Menschen, die jedes Wort, das er ihnen einhauchte, getreu auch genauso aufschrieb. Und dazu brauchte er sehr qualifizierte Menschen, nicht intellektuell, nein, geistig, gehorsammäßig. Und das waren die Apostel und die Propheten. Die hat er gegeben. Und wir können heute gerade so gut sagen, er hat uns dadurch das Wort gegeben, als einzige allumfassende Grundlage für die Gemeinde, das Wort gegeben. Die Apostel und die Propheten gibt es nicht mehr, die Grundlagenapostel. Aber wir haben die Schrift. Wir haben das jetzt wortwörtlich schwarz auf weiß vor uns. Aber dann hat er auch etliche als Evangelisten gegeben. Auch Missionare gehören dazu. Und er hat etliche als Hirten und Lehrer gegeben. Für die Gemeinde. Damit dieser Leib aufgebaut werden kann, wie das nachher heißt in Vers 12, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Das wichtigste Anliegen Gottes in dieser Welt. Der Leib des Christus, dass er erbaut wird. Und das ist die Gemeinde, das sind wir. Ganz konkrete Gemeinde, die sich trifft. Eine Gemeinde, die sich nicht trifft, ist keine Gemeinde. Darum glauben wir nicht an die universale, unsichtbare Gemeinde. Die trifft sich nie, nie. Einmal kommt der Tag, wo sie sich treffen wird. Und dann wird das erfüllt werden, dass es eine universale Gemeinde gibt. Nicht nur weltweit, sondern zeitenüberspannend. All die ganzen 2000 Jahre werden wir die Geschwister treffen. Aber das ist in einem anderen Zeitalter, als wir jetzt sind. Jetzt sind wir im Zeitalter der konkreten, sichtbaren Ortsgemeinde. Und wir, diese kleine Gemeinde hier in Elk, wir dürfen vollgültige Gemeinde Jesu Christi sein, die diese Verse für sich in Anspruch nehmen kann. Er hat uns das gegeben. Es steht hier schwarz auf weiß. Zu unserer Zurüstung, für das Werk des Dienstes. Wir wollen immer mehr wachsen im Werk des Dienstes und das Werk Gottes tun, das er für uns vorbereitet hat. Wir wollen es nicht verpassen. Wir wollen einander helfen, das Werk des Christus zu tun. Für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis oder der Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das ist das Ziel unsere Gemeinde hier, nicht irgendeiner mystischen weltweiten Gemeinde, die wir nicht kennen. Nein, unsere Gemeinde hier ist das Ziel beschrieben in Vers 13. Wer es fassen kann, der fasse es. Damit wir nicht mehr Unmündige seien. Wenn Gläubige denken, ich kann auch ohne Ortsgemeinde auskommen, irgendwie komme ich durch, ich gehöre ja zu der weltweiten Gemeinde. Dann täuschen sie sich. Sie werden hin und her geworfen werden, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht. Von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Das ist das Programm Satans, das Gegenprogramm zur Gemeinde, zu dem wichtigsten Anliegen Gottes. Genau das, was hier geschrieben ist. Jeder mögliche Wind von Lehre gemeint ist Irrlehre natürlich. Oder Halbwahrheiten. Oder so knapp, nahe am Biblischen, aber doch ein bisschen daneben. Hin und her getrieben durch die Schlauheit von Menschen, inspiriert durch Satan. Sondern damit wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, griechisch heißt das eigentlich ganz genau, damit wir die Wahrheit in Liebe verkündigend heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Was für ein Vers, dieser Vers 15. Es zeigt uns das Ziel der Gemeinde, unserer Gemeinde. Das Ziel ist, dass Gläubige geistlich gesund wachsen und reifen können. Und ich kann euch sagen, ich möchte mich verpflichten dazu vor dem Herrn, mit aller Kraft dafür einzustehen, dass unsere Gemeinde ein Ort sein kann, wo Gläubige geistlich gesund wachsen und reifen können. Aufgrund von diesem Text. Das muss unser Ziel sein. Und Gott hat es eingerichtet, dass es möglich ist. Er hat gegeben, was dazu nötig ist. Damit wir reifen können. Und was bedeutet es zu reifen? Das spricht von Frucht, oder? Früchte reifen. Und das ist das, was Gott sucht, am Leib des Christus. Darum ist er ihm so ein Anliegen, dieser Weingärtner, unser himmlischer Vater, der in seinen Weinberg geht und er sucht Früchte. Er gibt sich nicht mit weniger zufrieden als mit Frucht. Frucht. Und er wartet uns in Johannes 15. Wenn er keine Frucht bringt, findet, was passiert? Er wartet uns. Er will Frucht sehen. Und wir haben schon öfter das gesehen, was es für ihn bedeutet, Frucht. Das wird eigentlich auch hier in etwas anderen Worten ausgesagt, in Vers 15. Indem wir heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also, das will Gott, der Vater, sehen, dass wir heranwachsen, dass wir erstens wachsen, reifen, und zwar heranwachsen, wohin? Zu Christus hin, zum Haupt. Und was bedeutet das? Was heißt das eigentlich? Heranwachsen zu ihm hin. Was müssen wir uns da innerlich vorstellen? Wir können uns durchaus innerlich eine Vorstellung machen. Wir sehen innerlich ihn, Christus. Wir wissen noch nicht genau, wie er aussieht. Wir werden es sehen. Aber wir wissen, Christus ist ganz konkret erkennbar, sichtbar. Und wenn jetzt irgendetwas zu Christus hin wächst, zu dem Haupt, dann kann ich euch sagen, dann wird dieses etwas Christus gleichen. Christus gleichen. Das ist das Ziel. Das ist gemeint mit Heranwachsen zu Christus. Wenn wir dann dort sind, wenn wir herangewachsen sind, kann man von außen schauen und sagen, boah, die gleichen ja alle Christus. Die gleichen ihm. Schaut mal, wie ihm aus dem Gesicht geschnitten. Das ist das, was dieser ganze Abschnitt meint hier. Das Ziel davon. Das ist die Frucht, die der Vater ernten will. Und das ist das ganze Ziel der Gemeinde. Darum ist es sein Hauptanliegen. Und wehe uns, wir machen aus Gemeinde irgendetwas anderes als das, was die Bibel meint. Irgendetwas anderes. Wir setzen irgendwelche andere Prioritäten, die wichtiger sind als das, was mit der Ortsgemeinde gemeint ist. Als mit diesem Ziel. Wehe uns. Und darum wollen wir uns verpflichten dazu. Ich hoffe, dass ihr euch alle dahinter stehen könnt. Wir wollen uns dazu verpflichten, dass in unserer Gemeinde Gläubige geistlich wachsen und reifen können, gesund wachsen, biblisch wachsen, auf Christus hin. Damit es einmal eine große Ernte gibt für den Vater. Weil wir Christus gleichen, weil er uns gleichgestalten konnte, dem Bild seines Sohnes. Und das wird ja nachher in diesem gewaltigen Vers 16 so konkret beschrieben, wo jegliche Vorstellung von irgendeinem weltweiten Leib zerschellt. Spätestens hier muss sie total zerschellen, diese Vorstellung, dass die eigentliche wahre Gemeinde eine weltweite, unsichtbare Gemeinde ist, die aus allen Gläubigen besteht, die sich zwar noch nie getroffen haben, aber für Gott ist das die einzige wahre Gemeinde. Die muss hier zerschellen an diesem Vers. Da steht, von ihm aus, oder aus ihm, kann man auch sagen. Ich lese es mal, wie es hier geschrieben ist, übersetzt ist in der Schlachterbibel. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichungen tun. Nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Eben von ihm aus vollbringt der ganze Leib das Wachstum des Leibes. zur Auferbauung seiner selbst, gemeint ist Christus selbst, zur Auferbauung des Christus in Liebe. Es ist der Leib Christi. Die Gemeinde ist sein Leib, nicht unser Leib. Sein Leib. Die Gemeinde ist sein, nicht unser. Wir können nicht selber Regeln aufstellen oder Eigenheiten entwickeln. Wie konkret ist das? Diese Handreichungen gefallen mir so. Füreinander sorgen. Bemüht sein um das geistliche Wachstum des anderen. Um das geistliche Wohl des anderen. Auch auf der Hut sein. Bewahren. Vorsichtig sein. Nicht einfach allem Raum lassen. Vieles, vieles könnte man zu diesem Vers 16 sagen, aber spätestens bei diesem Vers zerschellt die ganze Philosophie, dass die eigentliche wahre Gemeinde ein weltweiter, unsichtbarer Leib wäre. Schon möglich. Wir haben das letzte Mal ja diese Gegenüberstellung dort ab Vers 5, Vers 6 gesehen, wie zu welch unterschiedlichen Ergebnissen man kommt, wenn man voraussetzt, wenn man also eine falsche Prämisse setzt, wie man dem sagt, eine falsche Grundvoraussetzung und dann gewisse Bibelstellen liest und dann die Schlussfolgerungen daraus zieht, mit der falschen Voraussetzung. Wenn man sagt, die wahre Gemeinde ist jetzt und heute die unsichtbare, universale oder weltweite Gemeinde, dann kommt am Ende ein ganz anderes Ergebnis raus, als wenn wir sagen, die wahre Gemeinde ist die sichtbare biblische Ortsgemeinde. Jede wahre biblische Ortsgemeinde ist vollgültiger Leib und Gemeinde Christi. Da kommt man zu ganz anderen Ergebnissen, vor allem im Punkt, wo setze ich meine Kraft ein? Wem gehört meine erste Priorität? Völlig unterschiedlich. Völlig unterschiedlich. Was, wenn ich glaube, die wahre Gemeinde ist die weltweite unsichtbare Gemeinde, was soll ich mich abmühen in einer Ortsgemeinde, von der diese Philosophie sagt, das ist beileibe nicht etwa irgendwie der Leib Christi. Das ist ein kleines Gingeli, ein kleines Gewebefätzchen da, winzig klein, das hat überhaupt keine Bedeutung. Was soll ich mich darum bemühen? Und die Leute, es sind ja in allen Gemeinden so viele Schwierigkeiten. Und die Leute sind überall schwierig. Und es gibt überall Probleme. Und ich finde, niemand passt zu mir. Was soll ich mich damit? Und ich habe so ein hohes Ziel. Ich will dem Leib Christi auf der ganzen Welt dienen. Es zerfällt zu Staub vor unserem Gott. Es ist genau das, was verbrennen wird. Gemäß 1. Korinther 3. Wenn es durch die Werke, durch das Feuer gehen. Es wird ein Haufen Asche von dieser Philosophie übrig bleiben. Das wird ein Erwachen geben. Von großen Konferenzrednern, von großen Tagungsveranstaltern, kann ich euch sagen. Das wird ein Erwachen geben. Wenn plötzlich so vieles weg ist. Nein, ich will vor meinem Gott meine ganze Kraft nach seinem geben. Er gibt ja das Maß der Kraft, haben wir gelesen. Will ich einsetzen in der ganz konkreten Gemeinde, in seiner Gemeinde am Ort. Bei den geliebten Geschwistern, die wir kennen uns alle gut. Wir dürfen uns noch viel besser kennenlernen und füreinander einstehen lernen, geistlich sorgen lernen. Oh, wie will ich mich von ganzem Herzen hier einsetzen? Ich möchte nicht eine hoch anerkannte Arbeit tun und bekannt sein in der ganzen Welt als Redner. Und am Schluss verbrennt alles. Das lohnt sich nicht. Die Bibel sagt uns, wir können wissen, ob es verbrennen wird oder nicht. Die Bibel sagt es uns so deutlich, so deutlich. Aber wir sind so traurig, weil wir genau wissen, heute herrscht diese Meinung über die Gemeinde, diese Philosophie, herrscht so stark vor. So stark ist sie eingraviert. Aber es passt zur heutigen Zeit, zu diesem Abfall. Es passt dazu. Wir wollen auf Seite 8 dort weiterfahren mit dem Thema der Einheit. Weil wir können nicht über das wahre Wesen der Gemeinde Jesu sprechen, wenn wir nicht über das Thema Einheit im Leib sprechen. Das ist die Substanz der Gemeinde. Das ist die Grundvoraussetzung, die Einheit. Und es muss uns von Anfang an bewusst sein, diese Einheit, das sind 2 bis 3 aus der Gemeinde, die diese Einheit schaffen können. Nein, wir haben keine Chance, diese Einheit zu schaffen. Diese Einheit kommt allein von ihm. Das ist auch etwas, das er gibt. Schafft die Einheit. Wir können uns noch so bemühen darum. Gott muss sie schaffen. Und er tut es. Er allein kann echte Einheit schaffen in der Gemeinde. Das ist die eine Seite der Wahrheit. Es gibt noch eine zweite Seite. Die Verantwortung dafür, diese Einheit zu bewahren, die er gibt, die liegt bei uns. Puh, die liegt bei uns. Das ist die zweite Seite der Wahrheit. Nur er kann sie geben. Aber wir haben die Verantwortung, diese Einheit zu bewahren. Zu schützen, dafür uns einzusetzen, zu kämpfen manchmal, zu verteidigen, die Einheit im Leib. Das macht das Wort ganz klipp und klar, dass wir diese Verantwortung haben. Und deshalb beginnt die Einheit im Leib eben bei jedem Einzelnen ganz persönlich. Es beginnt damit, wie jedes Einzelne die Beziehung zum Herrn Jesus pflegt. Die persönliche Beziehung zu ihm, wie jedes Einzelne konkret die Nachfolge lebt, die Nachfolge Jesu Christi. Das wird sich in der ganzen Gemeinde auswirken auf das Thema Einssein. Einheit. Weil es ist so wichtig, dass wir uns, jedes Einzelne persönlich, und da geht es wirklich um den Individualismus, sonst hat der Individualismus keinen Platz im Leib Christi. Aber hier geht es um jedes Einzelne ganz individuell, dass wir uns mit dem Herrn eins machen. Weil es gibt keine Einheit unter uns, wenn nicht jedes Einzelne sich eins macht mit dem Herrn. Und das bedeutet, sich ihm in allem unterordnet. Das muss wachsen unter uns. Niemand von uns kann vom ersten Tag an sich in allem völlig dem Herrn unterordnen. Aber das ist genau das Thema Heiligung. Wachsen darin, dass wir immer mehr uns in allem ihm ganz unterordnen und uns seinem Willen ganz hingeben. Es ist etwas Herrliches übrigens, sich dem Willen Gottes hinzugeben. Es kann einem Menschen nichts Besseres passieren. Es kann ihm nichts Schöneres begegnen in seinem Leben, als wenn er sich ganz dem Willen Gottes hingibt. Weil wer könnte unser Leben besser gestalten als unser Herr und Heiland und Schöpfer? Wir haben ja gesehen in dieser Stelle in 2. Korinther 5, der Monatsvers war letztes Monat, dass es darum geht, dass wir sterben, dass wir gestorben sein sollen und dass wir es eben uns selber, unserem Ego sein sollen, gestorben. Und das ist auch wieder so eine wichtige Voraussetzung für wahre Einheit. Wahre Einheit kann nur unter Geschwistern, unter gläubigen Menschen passieren, stattfinden, mal unter Wiedergeborenen. Nur Wiedergeborene können sich selbst gestorben sein, dem Ego gestorben sein. Und nur unter Menschen, wo das zutrifft, kann Gott wahre Einheit schaffen. Menschen, die sich selber gestorben sind, die sich nicht mehr zuerst selber leben wollen, die nicht mehr zuerst immer an sich selber denken wollen, die nicht mehr um jeden Preis ihr Privatleben wollen. In der Gemeinde Jesu kann man das alles vergessen. Sollte man das alles vergessen? Es geht um den Leib des Christus, es geht um den Herrn Jesus selber, um seinen Willen. Und auch da wieder, es kann uns nichts Besseres passieren, als dass wir darin zunehmen, in dieser Lebenshaltung, dass wir uns selber gestorben sind. Es gibt keinen besseren Weg zur Heilung, zur Wiederherstellung von jeder Wunde, von allem, was je gewesen ist in unserem Leben, das uns bedrückt, als dass wir zunehmen darin, dass wir uns selber gestorben sind. Und er uns verändert und umgestaltet in das Bild Jesu. Wir brauchen keine Psychologie. Wir brauchen keine irgendwelche psychologische Seelsorge oder so. Wir brauchen das, dass wir immer besser realisieren, dass wir uns selber gestorben sind. Dann kommen viele Dinge an den Platz, den sie hingehören in unserem Leben. Dann kann Gott wirklich arbeiten an uns und in uns und uns wachsen lassen geistlich, reifen lassen. Aber das ist die Voraussetzung. Wenn wir unser Ego bis zum Letzten verteidigen, dass all die Rechte, die wir doch haben, sei es aus unserer Vergangenheit oder unserer Gegenwart, passiert kein Wachstum. Wir können geistlich nicht wachsen so. Also wir sehen, die Konsequenzen, die sind ganz schwerwiegend. Wenn ein Mensch gläubig wird, zur Gemeinde hinzugetan wird, mit Verbindlichkeit zur Gemeinde gehört, dann sind die Konsequenzen sehr schwerwiegend in einem Leben. Das ist jetzt negativ ausgedrückt. Und positiv ausgedrückt wäre, es gibt keine besseren Umstände im Leben, als dort zu stehen. Aber sie sind sehr schwerwiegend für das Ego, für unser Selbst. Schwerwiegend. Es verträgt es nicht mehr in der Gemeinde. Und die Tatsache ist aber, dass auch in der biblischen Ortsgemeinde es doch noch einiges an Ego und Eigenwilligkeit gibt. Das ist einfach eine Tatsache. Es gibt noch einiges an Eigenwilligkeit, an Ego. Aber darum bin ich so dankbar, dass wir auf diese Stelle, die wir gelesen haben, in Epheser 4 bauen dürfen. Was er mit uns tun will, was er uns gegeben hat, damit wir zugerüstet werden, damit wir geistlich gesund wachsen können, reifen können, damit wir seinem Bild ähnlicher werden können. Es geht nirgends anders als durch das Wort Gottes und in der Gemeinde. Er hat keinen anderen Weg uns aufgezeigt. Und wie arm ist diese Christenheit, die diesen Weg immer mehr umgehen will. Den Weg der konkreten Gemeinde. Eben das ist die andere Seite, die uns so traurig macht heute unter den Christen, dass dieses falsche Bild, das vorherrschende Bild ist der Gemeinde, nämlich, dass diese die wahre Gemeinde weltweit sei und aus allen echten Gläubigen besteht, dass das die wahre Gemeinde sei. Weil so wie die echte Gemeinde Jesu am Ort keinen Raum lässt für Egoismus, Individualismus, Eigenwilligkeit, keinen Raum lässt dafür. So lässt diese Gemeinde, die weltweite, die unverbindliche, die lässt allen Raum dazu. Allen Raum. Und genau das wird von den meisten Christen heute radikal gelebt, dieses Bild. Ich kann gehen und kommen in die Gemeinde, wie es mich dünkt. Wenn es denn in meinen Terminkalender passt. Oder ich kann die Gemeinde jederzeit wechseln. Was ist schon dabei? Wenn es sein muss, hole ich mir in dieser Gemeinde ein bisschen Spiritualität und in jener ein bisschen Mentoring und so weiter. Was ist schon dabei? Wir sind ja alles Kinder Gottes. Wir sind ja alle verbunden im Leib Christi, im Weltweiten. Wenn mir keine Gemeinde entspricht, kann ich auch ohne Gemeinde meinen Glauben leben. Das ist eine der häufigsten Formen heute von Menschen, die von sich meinen, sie seien echte wiedergeborene Christen. Eine der häufigsten Formen. Speziell in Nordamerika, aber immer mehr auch bei uns. Wenn mir keine Gemeinde entspricht, ich kann auch ohne Gemeinde leben, meinen Glauben. 1, 2 Jahre. 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, den Rest meines Lebens. Was ist schon dabei? Es wird ein gewaltiges Erwachen geben vor dem Richterstuhl Christi. Ich meine das wirklich warnend. Ich meine es wirklich so, wie ich es sage. Ein gewaltiges Erwachen geben. Wenn wir das Neue Testament mit dem Thema Einheit durchlesen, dann merken wir, wie an jeder Ecke finden wir das Thema. Sobald es irgendwie um Beziehungen unter den Geschwistern geht, über Gemeinde geht, dann ist das Thema Einheit. Und die Mahnung, dass wir zur Einheit schauen sollen, dass wir eins sein sollen. Es sind ja auch alle Bilder des Neuen Testamentes für die Gemeinde sprechen ja davon. Sie drücken Einheit aus oder sie setzen Einheit voraus. Es geht gar nicht anders ohne Einheit. Ich meine, eben das deutsche Wort ja schon, Gemeinde, beinhaltet ja auch eben gemeinsam. Gemeinde heißt gemeinsam, zusammen, Gemeinschaft. Und eben sicher am deutlichsten wird das ausgedrückt im Bild vom Leib. Wir haben das letzte Mal gesehen, so für jedes Kind verständlich, wenn ein Leib da rennt in einem Rennen in der Rennbahn, da ist jede Faser von diesem Leib ausgerichtet auf dieses Ziel und hilft mit. Da kommt es doch dem Sportler nicht plötzlich in den Sinn, puh, mein linker Fuß, der mag jetzt nicht mehr so sehr, der darf jetzt ein bisschen ausruhen, aber ich will gewinnen. Das geht nicht. Und da gibt es kein einziges Glied, das plötzlich einfach ausschert. Das würde zur Katastrophe führen. Oder das Bild von der Ruderequipe, wie da die Synchronität so wichtig ist, damit man wirklich Geschwindigkeit bekommt. Völlige Synchronität von diesen 4 oder 6 oder 8 Rudern oder wie viel auch immer. Und wenn da einer denkt, ich will jetzt einfach einen anderen Takt und den ziehe ich jetzt durch, dann werden sie sicher nicht gewinnen. Es wird in einem Desaster enden. Und das ist genauso mit der Gemeinde Jesu, die aus sehr unterschiedlichen Menschen besteht. Aber wir haben ein Ziel und Gott führt uns zusammen. Das haben wir auch angeschaut in Epheser 3, dieses Wunder der Gemeinschaft. Dieses Geheimnis der Gemeinde, das dem Paulus offenbart wurde. Dass Gott so unterschiedliche Menschen zusammenführt in eine Gemeinschaft. So, dass die himmlischen Orte, die Engelsfürsten sich wundern und daran die Größe Gottes sehen. Epheser 3, 10 oder so wird das beschrieben. Welch hohe Verantwortung, sich dem Ziel des Teams unterzuordnen. Gilt im Rudersport, gilt in jedem Mannschaftssport, aber es gilt genauso in der Ortsgemeinde. Welche Verantwortung, sich dem Ziel der Gemeinde und damit dem Herrn selber, dem Haupt der Gemeinde, unterzuordnen. Das wird alles andere, muss sekundär werden. Wir kennen ja alle den Vers gut aus Matthäus 16, Vers 18. Auf diesen Felsen, sagt der Herr Jesus, auf diesen Felsen, und er meint sich selber, will oder werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches, im Englischen steht Hell, also der Hölle, im Griechischen steht Hades, mit Hölle oder Tod übersetzt. Die Pforten des Todes oder des Totenreiches, also die Mächte der Finsternis, die Mächte des Todes, sollen sie nicht überwältigen, besiegen. Was heißt das? Dass die höchsten Mächte der Bosheit und der Finsternis andauernd das versuchen, die Gemeinde wegzuschaffen, Gemeinden zu verderben. Andauernd versuchen sie das. Und in der Geburtsstunde der Gemeinde macht der Herr eine solche herrliche Verheißung gegen diese Mächte. Und er sagt, sie werden nicht können. Sie werden sie nicht überwältigen können. Darauf dürfen wir uns verlassen. Aber es soll uns zeigen, dass der geistliche Kampf wirklich eine starke Realität ist. Wir sind andauernd diesen Angriffen ausgesetzt und der Feind setzt alles dran. Ob die Gemeinde jetzt klein ist wie wir oder größer, alles setzt er daran zu zerstören. Und der Hauptangriffspunkt ist die Einheit. Das ist auch der einfachste Punkt zum Knacken für den Feind. Es ist die Einheit. Es soll zu Trennung kommen, zu Streit, zu Unfrieden, zu Meinungsverschiedenheiten. Die Einheit und damit der Friede soll verdorben werden. Das ist seine Strategie. Darum haben wir auch solche intensiven Stellen, wie wir im Jakobusbrief gelesen haben, 3 dort, 17 und 18, über die Weisheit von oben. Die Weisheit, die Gott gibt, wie die aussieht. Und wie dem gegenüber der Neid und der Streit unter den Geschwistern herrschte. Was für ein Riesengegensatz. Und dort lesen wir auch immer wieder vom Frieden. Und Frieden in der Gemeinde, Frieden unter den Geschwistern, hat ganz viel zu tun mit Einheit, mit Einmütigkeit. Und es gibt nichts Schöneres als im Frieden miteinander Gemeinde Jesu zu sein. Es gibt nichts Schöneres, als in Einheit zu sein. Siehe, wie fein und wie lieblich es ist, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Psalm, ist die Stelle nicht genau irgendwo in den Psalmen, 60er Psalm. Siehe, wie fein und wie lieblich es ist, wenn die Einheit da ist. Das muss uns bewusst sein. Einheit ist ein sehr hohes Gut in der Gemeinde Jesu. Ein sehr hohes Gut. Denn wo eine Gemeinde ist, wo sich die Brüder, ich spreche jetzt speziell auch die Brüder an, und ich bin überzeugt, auch vom Wort her, sind in erster Linie die Brüder dafür zuständig, dass auch die Einheit bewahrt wird. Große Verantwortung auch bei allen, auch bei den Schwestern, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass es speziell um die Brüder geht. Und wo in einer Gemeinde Brüder sich eins machen, eins werden im Gebet, da gibt es keine Grenzen für Gottes Handeln. Keine Grenzen für Gottes Handeln. Im Namen Jesu bitten, wie wir am Sonntag gesehen haben, das bedeutet auch eins sein in ihm und untereinander. Das ist eine andere Bedeutung von im Namen Jesu bitten. Wenn wir im Streit sind, wenn keine Einheit da ist, da können wir nicht im Namen Jesu bitten. Da würde er seinen Namen nicht geben dazu. Wir wollen noch einmal Epheser 4 aufschlagen und den Anfang des Kapitels lesen noch dort. Es wird da ausgedrückt, dass wir eben mit aller Kraft uns darum bemühen sollen, die Einheit zu bewahren. Epheser 4, Abvers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens, mal bis hier. So oft ist Einheit und Frieden verknüpft. Es ist eigentlich ein und dasselbe. Einheit und Frieden. Das ist ja ganz interessant, diese Abfolge, die Paulus hier macht. Muss einem sehr auffallen, was er mit was verknüpft. Kapitel 4, das wisst ihr ja sicher jetzt die meisten auch aus dem Bibelkurs, da haben wir eine deutliche Veränderung des Briefes. Deutliche Veränderung. Kapitel 1 bis 3 hat so in wunderschönen Farben die Stellung, in der wir uns befinden, durch das Blut Christi gezeigt, in welcher hohen Stellung wir sind. Und ab die Kapitel 4 bis 6, die kommen dann zum Wandel. Die sprechen dann eine deutliche, klare Sprache über den Wandel. Wenn wir jetzt in eine solch hohe Stellung gehoben wurden durch Christus, dann muss das Auswirkungen haben. Wie soll unser Wandel aussehen? Und das wird in den Kapiteln 4 bis 6 besprochen. Und darum ist es so interessant, dass er mit dem beginnt. Er sagt, wir sollen nun unsere Berufung oder eben unsere Stellung in Christus würdig wandeln. Und was ist das Erste, was er nennt? In unserer Familie, in unserem Berufsalltag würdig, Christus würdig wandeln? Nein, das sollen wir auch. Aber er verknüpft es in allererster Linie mit der Gemeinde, mit unserem Verhalten in der Gemeinde. Dass wir dort besorgt sein sollen um die Einheit. Um was? Dass wir eifrig bemüht sein sollen. Wandelt würdig eure Berufung, indem ihr mit aller, und das ist mal die Grundlage von allem, Demut. Demut. Da ist schon viel Boden geschaffen. Wenn in der Gemeinde die oberste Priorität von jedem Gläubigen Demut hat. Ich kann euch sagen, da ist für die Einheit schon die Türe sperrangelweit offen. Für den Frieden sperrangelweit offen. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, hat sehr viel mit Demut zu tun, und mit Langmut, das heißt mit Geduld, mit Ausharren, mit Dranbleiben, einander in Liebe ertragt. Ist Paulus jetzt nicht ein bisschen unfreundlich, weil er das Wort ertragt braucht? Nein, er ist nur realistisch. Er ist einfach sehr realistisch. Und das ist, ich finde es entlastend, dass die Bibel uns das so beschreibt. Manchmal ist es ein Ertragen. Manchmal muss man mich ertragen. Puh, das macht mich sofort, geht's gegen den Boden und nicht in die Höhe. Und es macht mich demütig. diese Erkenntnis. Aber ich habe eine große Verheißung vom Herrn, das wird in Liebe geschehen. In Liebe geschehen. Einander zu ertragen. Und indem ihr eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Was heißt jetzt der Berufung, der hohen Stellung würdig wandeln für einen Christen? Das hier umsetzen, was in Vers 2 und 3 beschrieben ist. Dann kommt noch viel dazu in unserem Alltag, aber das hier ist die Priorität. Boah. Die Ortsgemeinde, so viele Schwierigkeiten. Ich halte mich lieber unverbindlich an die weltweite Gemeinde. Kann ich das alles umgehen? Ja doch, ich will natürlich meine Berufung würdig wandeln. Vergiss es! Vergiss es! Betrügst dich selbst. Heiligung, Wachstum, Reifung. Geht nicht ohne die Bewährung in der Ortsgemeinde. Ohne das hier umzusetzen. Der Berufung würdig wandeln geht nicht, ohne das hier umzusetzen, in der konkreten Gemeinde Jesu Christi. Und dann betont er das noch ab Vers 4. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung. Versteht ihr? Es ist nicht so, dass wir alles ganz unterschiedliche Zukunftshoffnungen haben, Zukunftsziele. Der eine möchte das werden, der andere möchte das werden oder nach dem Tod dort und da. Wir haben alle die eine gleiche Hoffnung für die Ewigkeit. Und diese Hoffnung hat einen Namen und sie ist eine Person. Es ist unser Herr Jesus Christus. Wir haben alle die gleiche Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, über allen, durch alle und in euch allen. Was für ein Gemälde, das Paulus uns hier macht von der Gemeinde Jesu Christi. Ja, ich denke, dass wir hier wieder einen Abschnitt machen und dann das nächste Mal weiterfahren zu noch weiteren sehr wichtigen Stellen über die Einheit, wo wir staunen werden, wie viel Fantasie der Herr hat, um das Gleiche auszudrücken, mit wie vielen verschiedenen Worten und Formulierungen, immer wieder das Gleiche. Und zu was, dass wir aufgefordert sind in der Gemeinde, dass wir dem nachkommen, wo nur er die Kraft dazu geben kann. Und er sagt uns auch die Kraft zu und er sagt auch, dass er uns alles gegeben ist, was dazu nötig ist, um diese Aufforderungen umzusetzen. Alle diese Stellen über die Einheit sind Befehle, sind Gebote, sind Aufforderungen. Haben wir einiges zu tun, wenn wir das lesen werden.